Herzlich willkommen zum Online-Kongress Kita-Revolution Begegnung auf Augenhöhe und ich freue mich ganz besonders auf das folgende Gespräch mit der lieben Katja Saalfrank. Herzlich willkommen, liebe Katja.
Hallo, lieber Andreas, ich freue mich. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, vielleicht erstmal ganz kurz zu deiner Person. Wir sind ja quasi Kollegin. Du hast Pädagogik studiert, oder?
Diplompädagogik, genau. Diplompädagogik. Mit Schwerpunkt Sonderpädagogik.
Genau, hast eine Musiktherapieausbildung gemacht und bist, also so wie ich dich kennengelernt habe, damals als Supernanny im Fernsehen, das war so, wie ich auf dich gestoßen bin und du bist aber schon
sehr lange her,
aber du bist schon sehr lange auch Jahre jetzt selbstständig tätig als Familiencoach, kann man das so sagen oder vielleicht kannst du das
genau. Nochmal? Ja, ich bin Eltern- und Familienberaterin und habe quasi parallel zu der öffentlichen Arbeit auch die Praxis aufgebaut, weil man kann ja nicht immer damit rechnen, dass man dann auch beim Fernsehen alt wird. Das ist auch nicht so schön für Frauen. Deswegen habe ich die Praxis aufgemacht und bin in Berlin am Kudamm und mache hier Eltern- und Familienberatung. Und das Besondere ist, dass es bindungs- und beziehungsorientiert ist. Also Familienberatung gibt es ja viel. Aber der besondere Schwerpunkt liegt auf der Verbindung zwischen Menschen, zwischen großen und kleinen Menschen und der konstruktiven Beziehung, weil Verbindungen haben wir ja alle, aber wie die beschaffen ist und auch in Verbindung zu bleiben, gerade wenn es Konflikte gibt, das ist eigentlich das, worum es geht. Und vielleicht sprechen wir da ja auch noch so ein bisschen drüber, warum ist das so wichtig aus meiner Sicht und warum ist das der Schlüssel zum Glücklichsein.
Auf jeden Fall. Also von mir aus können wir da gleich einsteigen, weil also Beziehung ist ja dann nachher, wenn wir dann so uns dann nochmal vielleicht auch den Kindergarten anschauen, auch ein sehr zentrales Thema. Und ich habe den Untertitel ja auch genannt, so auf Augenhöhe, Begegnung auf Augenhöhe. Und auch im Kindergarten gibt es viele Konflikte und auch, ich sag mal, Interessenskonflikte, auch zwischen groß und kleinen Menschen. Und das ist auch so ein bisschen das Ziel, auch vielleicht vom Gespräch heute, das so ein bisschen fruchtbar zu machen. Deine Erkenntnisse, die du in deiner Arbeit gewinnst, ne, zwischen Kindern und ihren Eltern ist es ja meistens, ne? Aber das, denke ich, ist auch sehr gut fruchtbar zu machen für die Beziehung von den auch mit ersten Bindungspersonen im Kindergarten.
Absolut. Und also du sagst ja zwischen Eltern, es kommen in der Tat natürlich viele Eltern, es kommen aber auch Lehrer, es kommen auch Erzieher. Und wir sprechen durchaus über die Verantwortung, die wir Erwachsenen einfach haben, wenn wir für Kinder verantwortlich sind. Natürlich ist das in der Rolle als Eltern, das wird, glaube ich, jeder, der Kinder hat, auch bestätigen können, ist es immer noch mal was anderes, weil man einfach persönlich betroffen ist. Also man hat nochmal eine andere Form von Verantwortung, man hat nochmal eine andere Form auch von emotionaler Bindung und man ist auch nochmal in einer anderen Form auf sich und seine eigenen Themen geworfen unter Umständen. Und wenn wir als Professionelle mit Beziehungen arbeiten, also als Erzieher oder auch als Lehrer, dann haben wir auch eine professionelle Verantwortung. Also gibt es eine bestimmte Rolle, die wir haben. Und in dieser Rolle ist es dann wichtig, eine persönliche Verantwortung auch zu übernehmen für die Qualität der Beziehung. Und gerade wenn die Menschen, mit denen wir arbeiten, noch so klein sind wie in der Kita, dann ist es umso wichtiger, finde ich, dass wir uns dieser Verantwortung auch bewusst sind, dass wir die Beziehung gestalten, dass wir die Umgebung gestalten, dass wir die Übergänge gestalten und so weiter. Alles das, was eben wichtig ist für diesen kleinen Menschen, der emotional von uns total abhängig ist. Ja, und das ist eben etwas, was mich immer wieder sehr schmerzt, dass wir in dieser Gesellschaft eigentlich sehr viele trennende Maßnahmen und Gedanken haben, ja, und dass es weniger um Verbindung geht. Und also bindungs- und beziehungsorientiert heißt für mich eben, das zu berücksichtigen, was uns eigentlich ausmacht, nämlich wir sind soziale Wesen, wir kommen auf die Welt mit der tiefen Sehnsucht, uns zu verbinden. Und zwar in dieser Qualität, die wir selbst erlebt haben, als wir im Uterus unserer Mutter ganz, ganz tief verbunden waren. Diese vielen Monate, die wir dann einerseits verbunden und andererseits über uns hinausgewachsen sind. Also das ist etwas, was ich unglaublich finde, weil das so auch begründet, warum wir mit dieser wahnsinnigen Sehnsucht nach dieser Qualität der Beziehung, der Verbindung auf die Welt kommen. Und wir machen ja auch als Erwachsene verrückte Sachen, um irgendwie in Verbindung wieder zu bleiben. Ja, stellen unsere eigenen Bedürfnisse zurück und so weiter. Das ist dann wieder was anderes. Aber das zu wissen, dass wir Verbindung suchen, immer, 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 immer Verbindung suchen und auch Kinder keine Aufmerksamkeit wollen oder so, sondern die suchen Kontakt, Verbindung, Beziehung und ja, und Zuwendung. Ja, und wenn wir eben in Konflikten, und das ist das, was ich eben so auch als unterschiedlich erlebe in meiner Arbeit, wenn wir in Konflikten trennende Maßnahmen anwenden, dann wird das Bindungsbedürfnis der Kinder sozusagen alarmiert und springt an. Und dann passen die sich an, speichern aber einen Frust und lernen ganz viele andere Dinge. Mein Gefühl ist nicht wichtig, mein Bedürfnis ist nicht wichtig. Um geliebt zu werden, muss ich so oder so sein. Und dann, ja, mit dem gespeicherten Frust und mit dieser Idee gehen wir sozusagen in die nächste Runde, wieder in einen Konflikt oder in einen Kontakt rein. Und dann passiert wieder irgendetwas, was wir nicht wollen, wir Erwachsenen. Und wenn wir wieder eine trennende Maßnahme dahinsetzen, schimpfen, meckern, wegschicken, ausschließen, dann ist das so ein ewiger Kreislauf, wie so eine Spirale, der sich ganz tief in die Beziehungen, aber eben auch in das Selbst der kleinen Menschen so reinfräst. Ja? Und meine Erfahrung ist eben, dass wenn wir diesen Kreislauf unterbrechen und an der Stelle verbindende Maßnahmen hinsetzen, also einen Dialog oder auch erstmal einen Stopp, weil trennende Maßnahme heißt ja auch, wir sind irgendwie ärgerlich, wir haben ein Gefühl, was wir gerade nicht regulieren können. Und an dieser Stelle eben dann zu gucken, welche verbindenden Maßnahmen, ne, klingt so ein bisschen sachlich, aber wie können wir in Verbindung einen Konflikt lösen? Darum geht's ja. Ja, und das ist sozusagen der grundlegende Unterschied, den ich auch oft erlebe, weil Eltern ja auch eine gute Beziehung zu ihren Kindern haben wollen zunehmend, ne? Und zwar oft noch selbst so erzogen wurden, dass man eben dann auch schimpfen muss oder eine trennende Maßnahme sozusagen an ein Fehlverhalten, sage ich mal, ne, folgen lassen muss. Mhm. Ja, die krudesten Ideen, warum das so sein muss. Und jetzt habe ich selbst 4 erwachsene Söhne und kann einfach nur sagen, es funktioniert. Also es ist wirklich sehr, sehr schön, so von dieser Kontrolle ins Vertrauen kommen zu dürfen. Und ich sage mal, es ist wie Fliegen, nur noch schöner.
Da habe ich gleich die Frage und vielleicht auch für einige, die das gucken, also so dieses Lechzen, was können denn, also wie kriege ich das hin, dieses Verbindende in dem Moment zu schaffen, vielleicht auch mit einem kurzen Stopp-Moment, aber wie kriege ich dann hin, dieses Verbindende zu schaffen? Also was kann ich da konkret, was habe ich da konkret für Werkzeug? Was könnte das sein?
Genau, also das ist so ein bisschen, typisch, ja, dass wir sofort fragen, okay, was kann ich denn jetzt machen? Ja. Wir leben in einer sehr lösungsorientierten Welt. Ja. Und meine Idee, also ich arbeite immer in 2 Schritten. Der erste Schritt ist immer erstmal Kinder besser verstehen. Kinder besser verstehen heißt auch, mich selbst besser zu verstehen, heißt auch, das, was ich tue, nochmal anders einzuordnen. Ja? Also jetzt nicht blind sozusagen in einen Aktionismus zu verfallen, sich Werkzeuge anzueignen oder auch von jemandem sich eine Empfehlung zu holen, wie ich reagieren soll, sondern erst nochmal zu verstehen, was heißt denn das eigentlich? Und das, was es heißt, ist erstmal zu verstehen, was eigentlich, also worum es geht. Ein Verhalten von einem Menschen, groß oder klein, hat immer einen Sinn, immer. Und wir werden keine Antwort darauf finden, wie ich mich sozusagen dem Verhalten gegenüber verhalten soll, wenn ich das Verhalten nicht einordne, wenn ich es nicht einordnen kann. Viele Eltern, viele Erwachsene reagieren aus Hilflosigkeit, weil sie es nicht lesen können, was die Kinder ihnen sagen. Dann sagen die, der macht es mit Absicht, der will mich ärgern, der provoziert mich.
Naja, das ist auch im Kindergartenbereich ganz, ganz verbreitet und dann mit den entsprechenden unschönen Maßnahmen dann.
Genau, und das ist ein Irrtum. Und wenn ich diesen Irrtum vorher nicht auflöse und diese Erwartung verändere und sozusagen ein Stückchen ins Verstehen komme und dadurch auch in eine, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt für Verbindung, Empathie. Empathie ist die Voraussetzung für Perspektivwechsel. Perspektivwechsel ist die Voraussetzung für Verständnis. Ja, Verständnis haben heißt nicht einig sein. Und trotzdem ein Verständnis zu entwickeln für dieses kleine Wesen, was gerade total starke Gefühle hat, was gerade ganz, ganz doll strebt nach Anerkennung, nach Zugehörigkeit. Das sind ja die Grundbedürfnisse, die emotionalen Grundbedürfnisse, die Kinder gerade in der Kita ganz, ganz doll leben und erfüllt haben wollen. Das ist ja das erste System sozusagen nach der sicheren Familie, nach dem Familiensystem, wo sie ja auch oft kämpfen, ne, um ihren Platz, gerade wenn Geschwisterkinder kommen und so. Und dann kommen sie in eine Gruppe zum ersten Mal, in eine kleine Kindergruppe, und da wollen sie dabei sein und da wollen sie sich ausprobieren und da wollen sie Freunde haben. Ja, das Schlimmste ist ja, wenn dann die Kinder hören, das ist nicht mehr mein Freund, ich bin nicht mehr dein Freund. Ja, solche Sachen. Also da sind die Kinder sehr, sehr auf der Suche nach Verbindung und dafür tun sie auch verschiedene Dinge. Also ich habe so ein Eisbergmodell quasi entwickelt für mich. Also Modell klingt so starr, aber es ist eigentlich ein ganz einfaches Modell, wie man das psychische System von groß und klein ein Stück verstehen kann. Und zwar, ich fange mal an, oben auf der Eisspitze, ja, das guckt ja raus auf dem Wasser, ist sozusagen das Verhalten. Da sehen wir, weiß ich nicht, Aggressionen, Schubsen, Hauen, Treten. Mhm. Und darunter ist sozusagen das Gefühl, was dieses Verhalten motiviert. Meistens, ja, ich löse das jetzt mal auf in meinen Vorträgen oder in meinen Veranstaltungen, ist dann so, dass ich mit dem ganzen Publikum überlege, welche Gefühle gibt es überhaupt, was spüren wir, wenn Kinder aggressiv sind. Also meistens sind die sehr wütend. Ja, das ist eine starke Energie irgendwie. Und diese Energie steckt uns an und wir reagieren auf diese Energie. Anstatt zu verstehen, dass diese Ebene eine Motivation ist, um dieses Verhalten zu, also das Verhalten wird davon motiviert. Und es ist auch ist nicht nur Wut, sondern Wut ist oft nur sozusagen der Schaum des Cocktails, ja, also das, was so ein bisschen sichtbar ist. Und unten drunter liegen oft Schmerz, Trauer, ja, und das Gefühl, irgendwie nicht gesehen zu werden. Und wenn wir jetzt nochmal eine Ebene tiefer gehen, dann werden diese Gefühle von Kindern motiviert durch die emotionalen Basis-Grundbedürfnisse. Ja? Und wenn ich von Grundbedürfnissen spreche, spreche ich nicht davon, dass Kinder gerne am Tablet sind oder dass sie spielen wollen oder dass sie Eis haben wollen. Ja? Emotionale Basis-Grundbedürfnisse gibt es gar nicht so viele. Wir tun immer so, als ob es gibt auch sehr viele Abschattierungen sozusagen, so wie bei Gefühlen auch. Aber auch Gefühle gibt es nicht so viele, ja. Sondern es gibt so Grundgefühle wie Wut, Freude, Scham, Schmerz, Angst. Ja, das sind so die wesentlichsten. Und bei den Basisgrundbedürfnissen ist es so, dass es vor allen Dingen ganz, ganz, also es gibt, für mich ist es eigentlich auch wie so ein Bedürfnisglas. Ja, also auch wie so ein Cocktail. Ganz unten ist Sicherheit. Sicherheit, safety first, sage ich immer, weil Sicherheit ist auch, wirst du bestimmt auch aus deiner Arbeit kennen, wenn Kinder unsicher sind, auch in der Kita, ne, laut, man weiß nicht, an wen soll man sich halten, dann gehen alle raus, dann sind die Kinder, haben das oft gar nicht verstanden, weil sie gar nicht so im Raum sein können, ja. Also vieles passiert aus Unsicherheit. Sicherheit ist das Wichtigste. Wenn ich sicher bin, kann ich mich gut verbinden. Das ist das nächste Grundbedürfnis nach Verbindung. Und ich kann gut in meine Autonomie und meine Selbstwirksamkeit kommen. Ja, das sind sozusagen die Emotionen, die darüber liegen. Und dann gibt es Dinge, also Grundbedürfnis, das Grundbedürfnis nach wertvoll zu sein für jemanden. Ja, dann gibt es das Bedürfnis nach gesehen und gehört zu werden, also verständlich sich zu machen in seinen Bedürfnissen und das Bedürfnis, verstanden zu werden. Also wenn jemand sagt, Mensch, das kann ich verstehen, ja, dann fühle ich mich verbunden und dann bin ich auch wieder sicher. Ja, das sind so dieser Cocktail, um den es eigentlich geht, und diese ganzen Sachen, also Zugehörigkeit, Anerkennung und so weiter, kann man damit einordnen. Ja, also würde ich zum Beispiel einordnen in das Bedürfnis nach wertvoll zu sein. Ja, da gehört auch die Zugehörigkeit dazu und die Anerkennung. Und mit diesen 6 Basisgrundbedürfnissen können wir eigentlich, wenn wir diese Kette machen, ja, Kind in der Kita, Kind sucht, also wir sehen oben auf der Eisbergspitze Aggression, Morgenkreis. Ja, Kind hört nicht und die Erzieherin sagt, wenn du jetzt nicht aufhörst, musst du rausgehen.
Aha.
Kind nickt mit dem Kopf, ja, macht es natürlich nicht. Wenn er es könnte, das finde ich auch so spannend, würde er es lassen. Weil die Alternative ist ja, rauszugehen zu müssen. Ja, und das ist, die Kinder suchen ja diese Zugehörigkeit und die Anerkennung. Also auch diese Idee, dass wir die Kinder da so erpressen und denken, der wird es schon, wenn ihm das genug wichtig ist, dann wird das schon lassen. Ja. Also Kind sucht Anerkennung, sucht Zugehörigkeit, Verbindung. Ja, das ist das Grundbedürfnis. Auf dem Weg dorthin misslingt ihm etwas, wird wütend und dann fängt es an zu treten und zu hauen. Und wenn ich das jetzt weiß, dann ist ja die Maßnahme, dass ich sage, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann musst du rausgehen, noch Öl ins Feuer.
Ja.
Ja, und das ist das, was ich eben dann mit den Erziehern erarbeite, dass ich dann sage, was gäbe es jetzt, um dieses Basisgrundbedürfnis der Zugehörigkeit zu erfüllen? Und dabei geht es nicht darum, dass wir tretende und hauende und spuckende und aggressive Kinder auf Teufel komm raus im Morgenkreis halten müssen. Es gibt viele, viele andere Möglichkeiten, in Verbindung zu bleiben, in einer konstruktiven Beziehung zu bleiben mit einem kleinen Wesen. Es gibt viele Möglichkeiten. Man kann das Kind zu sich holen. Ja, man kann auch eine zweite Erzieherin holen, um sich zu entlasten. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und man kann, also die Art und Weise, wie wir mit Kindern umgehen, darum geht es ja. Nicht so sehr, was wir tun. Ne? Man kann auch mit einem Kind in einen anderen Raum gehen und sozusagen mit, oder auch mit zwei oder drei Kindern, ne? Und irgendwie dann nicht das Ausschließen vom Morgenkreis, sondern etwas anderes anbieten. Ja, die Art und Weise, wie wir das tun, auch zu verstehen, dann ist das für diese Kinder vielleicht zu viel. Vielleicht sind es, und vielleicht entwickelt sich dann eine Diskussion darüber, müssen wir mit 20 Kindern Morgenkreis machen und zwei Erziehern? Ist es realistisch, dass wir das hinkriegen? Ist es eine schöne Situation für alle? Ja, weil darum geht es ja. Ja.
Ja.
Und darüber sprechen wir, ja. Deswegen ist es natürlich nicht so einfach zu sagen, was ist jetzt eine verbindende Maßnahme, weil ich auch immer erst mal hören möchte, was ist die Idee dahinter, wenn Menschen zum Beispiel sagen, ich gehe mit dem Kind raus. Ja, also viele sagen ja auch, ich setze das Kind dann ins andere Zimmer, aber ich bleibe dabei. Ja, und dann denkt man auf den ersten Blick, ah, okay, vielleicht ist das ja dann auch eine verbindende Maßnahme, ne? Aber wenn ich dann mitkriege, dass dann die Erzieher zum Beispiel da sitzen und irgendwie sich auch nicht ums Kind kümmern oder nicht in Verbindung sind oder auch gar keine Idee haben, warum sitze ich jetzt mit dem Kind hier? Ja, damit das Kind nicht alleine ist. Ja, so. Aber dann ist ja die Maßnahme im Vordergrund und nicht die Verbindung.
Oder dem Kind noch weiterhin ein schlechtes Gewissen machen, so, naja,
Ja.
jetzt hast du dich aber daneben genommen, ne?
Ja,
Jetzt sitzt hier schön
genau.
still und kein Mucks oder so, ne? Dann
Ja,
geht's da.
ja. Wer nicht hören will, muss fühlen. Genau. Das ist dann sozusagen dieser Mechanismus. Also wir haben auch viele versteckte Mechanismen unter dem Deckmäntelchen. Es ist zu deinem Besten und ich habe Verantwortung dafür, dass aus dir ein anständiges soziales Wesen in dieser Gesellschaft wird. Ja.
Da in dem Beispiel, da fallen mir so gleich zwei Sachen ein, nämlich dieses eine, gut, hängt natürlich wieder an der Organisation eines Teams und an der Personalausstattung, dass es nämlich schon auf jeden Fall von Vorteil ist, mindestens zwei Personen in einer Gruppe zu haben, wenn man denn so organisiert ist, um genauso flexibel reagieren zu können. Das ist nämlich zum Beispiel in meinem alten Kindergarten war immer eine Person für 15 Kinder. Da,
Wow.
da, ne, da, dann, dann bist du schnell. Da fehlen dir einfach manche Möglichkeiten, ne?
Also das ist wirklich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ärgert mich maßlos, dass wir in dieser Gesellschaft es nicht hinbekommen, eine wirklich gute Umgebung für das Wichtigste, was wir haben, in unserem Leben zu gestalten. Ja, also da werden unfassbar viele Gelder in irgendwelche Bildungspläne und in Fördermaßnahmen und so weiter gesteckt. Und aus meiner Sicht, alles, was wir brauchen, sind Menschen, die die Möglichkeit haben, für Verbindung und eine konstruktive Beziehung zu haben. Ja, also der beste Erzieher, die beste Erzieherin kann doch nicht arbeiten, wenn sie mit 15 Kindern alleine ist. Ja, und das ist auch so, was ist denn das für eine Botschaft? Also, ne, ich habe jetzt vier Kinder gehabt, da haben alle immer schon gesagt, oh, die ist aber überfordert mit vier Kindern. Ja, mit vier Kindern ist man überfordert als Mutter. Ja, aber dann haben wir einen Betreuungsschlüssel von 1 auf 15 Kindern. Wie
Ja,
kann
das
das
reicht noch
sein?
nicht mal, ja.
Ja, also das ist mir wirklich ein Rätsel. Und das ist natürlich auch ein Problem, ne, dass wenn eben man in einer Arbeitssituation kommt, wo der Arbeitgeber einen quasi schon, und ich sage jetzt mal Staat, ne? Also der Staat sozusagen das so organisiert, dass Überforderung schon das Entree ist, ja, wie soll denn dann eine gute Arbeit stattfinden? Und das ist aus meiner Sicht wirklich der wichtigste Job in dieser Gesellschaft. Und da tun wir so, als ob wir brauchen keine richtige, also auch Ausbildung, ne? Das, was wir jetzt gerade besprechen, Bindung, ja, das haben die mal von gehört. Ja, auch Erzieher, Schüler hier in der Praxis, ja, da haben die mal von gehört. Aber was das bedeutet und was Bindung auch und Verbindung im Alltag bedeutet, wie wir das leben können und wie wichtig das ist, was eine sichere Bindung bedeutet und was das auch für eine Verantwortung für die Erzieher bedeutet, das ist an vielen Stellen überhaupt nicht klar und auch in den Lehrplänen gar nicht drin.
Ja, also den Eindruck habe ich auch. Ich bin ja jetzt im Kindergarten, ja, ich hatte auch Erziehungswissenschaft studiert und bin so über so eine einjährige berufsbegleitende Geschichte Kindheitspädagogik dann nochmal reingerutscht. Das heißt, ich habe jetzt nicht die klassische Ausbildung genossen, aber auch, also selbst da, also ging es auch viel um Bindung. Aber so dieses wirklich Konkrete, was du ja auch angesprochen hast, ne, zum Beispiel diese Bedürfnispyramide oder dass zum Beispiel, dass man sich fokussiert, auch dass die Kinder in Verbindung sein wollen oder dass bestimmtes Verhalten wirklich ja letzten Endes nur eine Eisbergreaktion ist.
Ja, ja.
Wie komme ich sozusagen an dieses Gefühl oder wie könnte mein Verständnis überhaupt fürs Kind sein? Selbst das kam relativ kurz und ich habe mit Kollegen gesprochen, die da auch gesagt haben, also eigentlich in dem Bereich, es geht eigentlich gefühlt und so erlebe ich das auch im Alltag eher darum, wie organisiere ich so eine Kindergruppe, wie kriege ich die dazu, dass die alle sozusagen ganz gut im Takt mitmarschieren, wie kriege ich ein nettes Angebot hin, mal einmal am Tag, so ungefähr. Ja. Wie kriege ich die zum Schlafen vielleicht am besten noch?
Ja.
So, ne?
Und das sind auch alles wichtige Fragen, ne? Das sind sozusagen alles Strukturfragen, die das Äußere betreffen, ne? Also den Rahmen betreffen. Und für mich ist immer noch die Frage, wie können wir denn diese kleinen Wesen auch auffangen? Wie können wir denen Sicherheit geben? Wie können wir die Möglichkeit für Verbindung geben? Wie können wir die Kinder in ihrer Selbstwirksamkeit begleiten? Ja, das sind ja alles Dinge, die Kinder kommen ja da, wenn sie in die Kita kommen, sind sie ja in einer der wichtigsten Lebensphasen, ja, also Entwicklungsphasen ihres Lebens, denn es geht um die Autonomieentwicklung, ja, einerseits und um Verbundenheit andererseits. Das heißt, die Kinder sind in dem Alter fähig, sozusagen schon auf einen Dritten, der jetzt nicht zur engsten zum engsten Bindungsclan dazugehört, zuzugehen und sich auch zu binden an eine Erzieherin oder an einen Erzieher. Und das heißt, da ist die Verbindung hat eine neue Form, ja. Und dann gehen sie in ihre Selbstwirksamkeit. Und zu wissen auch, dass in der Autonomiephase eine bestimmte Hirnentwicklung stattfindet, wo die Kinder auf einmal sowas wie eine Starrheit erleben. Ja, also, dass wenn Frustrationen kommen, Kinder noch nicht die Möglichkeit haben, umzuplanen, sondern sie haben eine bestimmte Idee und diese Idee wollen sie sofort umsetzen. Und wenn das nicht funktioniert, dann fallen sie emotional gesehen in ein ganz, ganz tiefes Loch. Also, da werden sie überflutet von Ärger, Wut, Frustration, Hilflosigkeit und noch mit der Frage konfrontiert, was ist denn das jetzt? Ja, also haben gar keine Worte oft für das, was in ihnen passiert, weil sie noch nicht die Kognition und die Erfahrung haben. Und dann brauchen sie eben Menschen, die sie spiegeln und die mit ihnen genau diese Phase dann, die das wissen erstmal, die das wissen, dass Kinder nicht anders können. Und dann das Zweite eben auch, dass sie an dieser Stelle jemanden haben, der sie hält emotional. Und das ist richtig Arbeit. Das ist schon für uns Mütter Arbeit oder für uns Väter. Ja, so, das ist schon, also die Autonomiephase, das ist schon nicht so einfach. Und wenn dann die Kinder in der Kita sind und Erzieher oder Erzieherinnen ja sozusagen nur den Blick darauf haben, wie können wir jetzt alle zusammen rausgehen, wie kriegen wir jetzt die Kinder zum Schlafen und das nicht so auf dem Schirm haben, dann ist die Gefahr einfach sehr groß, dass die Kinder in dieser Phase missverstanden werden, sich dolle anpassen müssen und dann eben am Nachmittag auch ganz doll aufdrehen zu Hause, weil sie sich vormittags ganz doll anpassen und sich total überregulieren und am Nachmittag dann nicht mehr können.
Ja, so die Erfahrung habe ich auch gemacht. Auch bei meinem Sohn im ersten Kindergarten, da war der auch extrem angepasst. Im zweiten habe ich dann, ich war ja jeweils immer mit im gleichen, habe ich dann gemerkt, dass er echt ganz anders aufgeblüht ist.
Sehr schön.
Ja, also aber schon einen krassen Unterschied gemerkt. Und bei dem ersten war
Absolut.
das wirklich so, wie du gesagt hast, dass er dann zu Hause ist, er dann total abgegangen.
Ja.
Weil das so anstrengend war, den ganzen Tag so
Ja.
ja, sich anzupassen.
Ja. Also deswegen denke ich immer kleine Gruppen und auch irgendwie, also ich finde auch zwei Erzieher, ehrlich gesagt, auf 15 Kinder, da sind wir immer noch nicht bei vier, ne? Also,
Sind wir noch nicht, nee.
ja, also deswegen eigentlich müsste man wirklich, und manchmal ist es ja auch so, gerade in der Krippe, ne, dass wir da eigentlich auch Kinder oft in Betreuung geben, die eigentlich eine 1:1-Betreuung bräuchten. Ja, nicht weil die so auffällig im Verhalten sind, sondern weil die Sicherheit brauchen. Also 1:1-Betreuung und Verbindung heißt ja, ich habe immer jemanden, der feinfühlig an meiner Seite ist, der sozusagen mich und meine Bedürfnisse sieht und der mich reguliert, der mich koreguliert. Und das habe ich also oft auch bei meinen Hospitationen erlebt, dass ja, Kinder dann ja eben schon sehr auch in stressigen Situationen auf sich alleine gestellt sind und eben nicht sofort einen Ansprechpartner haben, in Klammern können, weil eben das alles so organisiert ist, wie es organisiert ist. Ja, und da können wir stundenlang über Angebote reden und über Förderung reden, können wir auch ganz viel Geld reinpumpen. Das ist alles nicht das, worum es geht. Und solange wir das nicht verstanden haben, werden wir keine guten Orte für Betreuung haben.
Ja, da ploppt bei mir nochmal auch so das Thema Eingewöhnung auf. Also was ja sicher nicht nur, selbst mit einer guten Eingewöhnung kann man sicher bei einem schlechten Schlüssel trotzdem noch solche Situationen haben, wie du sie gerade beschrieben hast, ne? Dass
Ja.
im richtigen Moment eben nicht niemand da ist, um das Kind aufzufangen,
Ja.
oder nicht genügend Leute. Aber also auch dieser Bereich Eingewöhnung ist so das, was ich erlebt habe bis jetzt. Ja, also eher kürzer als länger. Und mit dem Ergebnis in dem alten Kindergarten, da hatte ich es ganz extrem erlebt, dass es wirklich dann Kinder gab, die noch tagelang, wochenlang vormittags vor sich hingejammert haben.
Gott,
Und meine Mutti ist nur kurz einkaufen, die kommt bestimmt gleich wieder, so, ne? Und das bricht, also das bricht einem echt das Herz,
Wahnsinn.
ne?
Ja, Wahnsinn. Aber das heißt, auch du als Erzieher hast da wenig Möglichkeiten gehabt, ja?
Na, das war,
Oder warst du da als Vater?
also ich war da als Erzieher, aber das war in einer anderen Gruppe. In meiner Gruppe waren nur die Vorschulkinder, die hatten das schon lange hinter sich. Aber das war halt die Gruppe von meinem Sohn zum Beispiel, ne? Da waren einige, die da noch extrem jammerig waren. Und ich hatte es bei meinem Sohn auch genauso erlebt, ne? Da waren es so, hieß es erstmal, halten sich 3 Wochen frei und dann am dritten Tag hieß es so, das klappt doch ganz gut, und tschüss. Ja, und
Also
also
das leider, leider, leider. Ich kann dir sagen, es gibt wirklich ein wirklich schlimmes Missverständnis bei der Eingewöhnung. Nämlich, dass wir alle denken, dass die Kinder sich an diese Räume und an die Gruppe und an die Erzieher gewöhnen müssten. Aber Bindung, also Eingewöhnung, heißt ja eigentlich, dass sozusagen die Kinder eine neue Bindungsperson kennenlernen, Vertrauen aufbauen und das Gefühl haben, da ist jemand, der ist für mich da, wenn ich traurig bin, wenn ich ein Anliegen habe und da kann ich hingehen. Und A braucht das Zeit und B, also nicht nur, es ist auch wichtig, was tun wir in dieser Zeit, ja? Also ich meine, so, ne, wie ist die Verbindung beschaffen? Wie so, aber was meinen, also wirklich, was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass dieses Wissen, dass Kinder sich über ihre Eltern binden an neue Bezugspersonen, dass dieses Wissen in Kitas nicht vorhanden ist. Ja, das heißt, das, was ja passiert in den Kitas, ist, dass wir Eltern oft schräg angeguckt werden und auch stören. Wir stören Abläufe, wir stören sozusagen mit unserer Präsenz und oft, ja, und oft ist so diese Idee auch, das höre ich auch öfter von Erziehern, dass sie dann sagen, so, ja, ich kann ja gar keine richtige Beziehung zum Kind aufbauen, weil die Mutter immer dabei ist. Ja, ich sage nicht, dass es nicht auch wir sozusagen an bestimmten Stellen manchmal mit unserer Haltung oder mit unseren Ängsten, mit unserem Muttersein dafür sorgen, dass die Beziehung oder die Verbindung ein bisschen länger sich aufbauen muss, weil wir vielleicht auch Sorgen haben. Ja, das sage ich gar nicht. Nur eigentlich, die Erzieher brauchen uns. Wir Mütter, Väter werden gebraucht bei der Eingewöhnung. Und wir sind der Schlüssel zum Kind. Weil wenn wir uns gut verstehen mit den Erziehern, wenn wir so sind, ja, wenn die Kinder wissen, Mensch, meine Mama, mein Papa, das findet die Gabi super. Ja, das so. Und das sozusagen, ich überspitze jetzt mal ein bisschen, dass die Helden unserer Kindheit sein dürfen. Ja, so, dann, also dann, dann entsteht ein ganz anderes Vorschussvertrauen und es ist ein ganz anderes Entree in diese Verbindung rein. Ja, nur wenn es da letztlich nur darum geht, dass das Kind sich integrieren soll in die Gruppe, in Abläufe und so weiter und das Emotionale total fehlt, dann wird es so sein, wie du es beschreibst, dass die Kinder zwar irgendwie da bleiben, ja, irgendwie, klar, bleiben die irgendwie da, weil also auch dann alleine wegzugehen, können sie ja gar nicht, ne, so. Mhm. Aber es ist natürlich, sind die Kinder dann wirklich in diesen Stresssituationen total alleine und das ist keine gute Situation. Und mein Wunsch wäre wirklich, dass sich das ein bisschen in die Kitas, in die Arbeit von Erziehern und Erzieherinnen auch integriert, ganz liebevoll, dass wir miteinander auch da in Verbindung sind. Ja, also wir Eltern, wir geben das Kostbarste, was wir haben, geben wir sozusagen in eine Einrichtung. Sehr, klingt ja erstmal sehr sachlich. Ja. Und dann jemanden dort zu haben, der sagt, ich habe deinen Schatz gesehen und ich sorge dafür und es gibt hier keine Situation, wo ich nicht ansprechbar bin für dein Kind. Das würde uns Eltern sehr gut tun. Ja, und wir würden dann auch nochmal viel offener und viel vertrauensvoller sein und dieses Gefühl, dass wir da hinkommen und dann gesagt wird, naja, und auch die Gespräche, ne, ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber auch Entwicklungsgespräche sind oft extrem defizitär. Wir setzen uns zusammen und dann wird gesagt, das Kind kann noch nicht auf einem Bein stehen, das Kind kann den Stift noch nicht halten, das Kind kann dieses oder jenes nicht machen und da ist er dann schon sehr aggressiv und ist irgendwas bei euch zu Hause nicht in Ordnung. Ja, Frau Saalfrank, Sie arbeiten ja auch, ne? 4 Kinder und Arbeit und so. Ja, also da kommen so ganz ungute Botschaften irgendwie, so zwischen den Zeilen, die dann eben uns Eltern auch erschüttern an vielen Stellen. Ja, und das würde ich mir so anders wünschen, dass die, ja, dass das so Einzug hält, dass wir auch eine wichtige Funktion haben, auch eine wertzuschätzende Funktion und dass je besser das Verhältnis zwischen Erziehern und Eltern ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder sich auch binden, auch sicher binden dort.
Mhm. So. Also ja. Was mir jetzt gerade hängen bleibt, ist schön dieses, die Eltern sind der Schlüssel zum Kind. Das ist wirklich eine wertvolle Botschaft auch.
Ja. Und, ja, Überraschung, oder?
Ja, ja. nee, aber das, ich kenne auch diese Ansicht so, naja, und wenn die Mutter die ganze Zeit da ist, dann rennt das Kind ja ständig zur Mutter und so weiter. Mhm. Aber ich denke das ganz genauso. Und gerade diese Verbindung, also die Beziehung zu den Eltern von den Erziehern, ich erlebe es auch oft, dass Eltern eher so ein bisschen als Störfaktor nicht nur in der Eingewöhnung angesehen werden, sondern auch so ganz allgemein so, ja, wir haben hier unsere Abläufe und ihr Kind muss schon mitmachen und wir sorgen dafür, dass ihr Kind irgendwann mal schulfähig wird und gesellschaftsfähig, so ungefähr. Aber das sind alles so diese technische Sicht.
Ich glaub, ja, es klingt auch ein bisschen wie eine Drohung, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, vielleicht könnte der Schlüssel auch sein, dieses, dass man versucht, das Wunder in jedem Kind, also das wäre ja auch so ein Anliegen von mir, das Wunder in jedem Kind zu sehen, was zum einen zum Beispiel bedeutet, dass eben nicht alle mit anderthalb auf einem Bein hüpfen können müssen, zum Beispiel, weil jeder was anderes gut kann. Und auf der anderen Seite, ja, dass die Eltern auch als Experten für ihr Kind letzten Endes mit reingeholt werden.
Absolut.
Aber weißt du, was ich glaube, dass eine Unsicherheit irgendwo auf beiden Seiten so eine gesichtswarnende Reaktion vorruft. Also, dass die Erzieher so ein bisschen Angst haben, so wenn die Eltern jetzt hier so dabei sind und so sehen, was wir machen, vielleicht finden die das nicht gut oder wir sind ja selbst oft mal unsicher. Ich glaube, viele sind unsicher und ich war es und bin es auch genügend oft und bin immer noch auf der Suche nach, wie reagiere ich optimal in bestimmten Situationen, was natürlich auch wieder konterkariert wird, wenn man nur ein Mann oder eine Person mit 15 oder 18 Kindern ist. Ne? Also so die Unsicherheit bei Erziehern und auch auf der anderen Seite wieder bei Eltern, die denken so, naja, entwickelt mein Kind sich richtig und macht es auch ordentlich mit und kriegt es auch keinen Ärger bei den Erziehern. Das ist ja auch manchmal so eine Angst bei den Eltern. Und das ist irgendwie so eine...
kriegt es auch keinen Ärger, weil, weißt du, also das ist auch nicht schön, wenn man dann irgendwie, also ich hatte jetzt gerade neulich eine Mutter, die dann gesagt hat, sie kam in die Kita und ihr Kind musste über eine Stunde alleine im Raum sitzen, weil sich irgendwie weil sich irgendwie um Bobbycar gestritten hatte im Hof, ja. Wo ich dann eben auch denke, das verstehe ich dann auch, dass man sich wünscht, dass sein Kind bitte nicht auffällig ist und sich bitte, bitte, bitte anpasst. Ja, so, weil wir, es ist eben ganz schwierig auch, ne, wie du das dann sagst, wenn man dann mit Erziehern ins Gespräch geht als Eltern, dann heißt es eben ganz oft, das ist halt unsere Maßnahme und es wird eben auch nicht hinterfragt. Und also ich würde mir eben wünschen, und ich glaube, da gehört auch alles dazu, was wir vorhin besprochen haben, diese Wertschätzung der Erzieherrolle, dieser Professionalität, dass Menschen eben nicht nur Wissen bekommen, sondern auch eine persönliche Entwicklung machen dürfen, wenn sie in diesen Beruf gehen. Weil das eben nicht nur mit Papierarbeiten ist, sondern weil das wirklich hochverantwortungsvoll ist, mit kleinen Menschen zu arbeiten, dass das wirklich auch nochmal Anerkennung findet in der Ausbildung und auch das anders, also eine andere Qualifizierung auch kommt und natürlich auch eine andere Bezahlung. Ja, weil wenn ich mit Erziehern spreche, ich sage immer, es gibt keinen Grund dafür, dass ihr Angst habt. Wovor? Ja, also diese, du hast recht, viele Erzieher reagieren sicherlich aus Angst und oder Unsicherheit und schotten sich so ab. Ja, nur ich bin ja Mama. Ich darf weinen. Ich darf meine Gefühle zeigen. Ich darf unsicher sein. Und der Erzieher ist letztlich ja in einer professionellen Rolle. Ja, sozusagen. Also nicht, dass der das nicht darf, aber es wäre schön, wenn er sich dafür eine Supervision sucht, ja, oder im Team das gut funktionieren würde. Ja, ich möchte gerne, dass jemand mit mir ein Gespräch führt darüber, was wir alle dafür tun können, damit es meinem Kind so gut wie möglich geht. Das ist mein Anliegen in einem Entwicklungsgespräch. Und ich möchte gerne hören, wie sieht jemand mein Kind? Ja, und ich möchte ernst genommen werden. Und das ist eben, hat eben auch damit zu tun, dass Erzieher häufig gar keine Gesprächsführung erfahren. Ja, wie geht das, eine konstruktive Gesprächsführung? Wie kann ich, was meinst du, was das für eine Verantwortung ist? Ja, ein Gespräch zu führen, meine Verantwortung hier auch in den Elterngesprächen, in den Beratungen ist, dass derjenige, der zu mir kommt, vertrauensvoll, der mir sein Herz hier hinlegt, dass der mit einem möglichst guten Gefühl wieder rausgeht, was nicht heißt, dass ich alles schön rede. Ja, aber sozusagen die Dinge, um die es geht, anzusprechen, ohne den anderen zu kränken und ohne zu bewerten, abzuwerten. Das sind Grundlagen für so eine professionelle Rolle. Ja, und das ist, glaube ich, auch oft das Problem, dass eben dann dadurch, dass das nicht professionalisiert ist, genügend, dann so eine Unsicherheit entsteht. Und wie gesagt, Eltern sein, da ist man einfach unsicher. Das ist so. Und ich sage auch nicht, dass Erzieher nie unsicher sein dürfen. Am besten wäre es, wenn der Erzieher zu mir sagen würde, ja, Katja, da bin ich also auch gerade überfragt. Das weiß ich gerade nicht. Lass uns mal überlegen, was wir da machen können. Mhm. Ja, das wäre doch super. Das setzt voraus, dass wir dialogfähig sind und dass ich Vertrauen habe zu demjenigen, der mein Kind betreut. Ja, und das ist so schade, dass das oft nicht gegeben ist, weil ich glaube, dass Erzieher und Eltern super Teams sein könnten. Gibt es ja auch, also ist ja jetzt nicht so, als ob es das nicht gäbe. Ne? Aber ich habe natürlich häufig mit den Situationen zu tun, wo es dann eher schwierig ist.
Naja, also ich könnte mir vorstellen, dass wenn in erster Instanz, würde ich schon mal sagen, Erzieher eine eigene innere Sicherheit haben, gerade auch bezüglich ihrer gesamten Arbeit, ihres Konzepts, und das muss gar nicht so viel sein, glaube ich. Also ich glaube zum Beispiel, wenn die diese Pyramide kennen würden, wenn die im Team aufmachen würden, regelmäßig drüber zu reden und Kinder, die jetzt irgendwie ständig nerven, eben zu versuchen zu verstehen und die eine Woche mal das versuchen und die nächste Woche mal das und sich da langsam ranpirschen, dann würden die ganz schnell Sicherheit gewinnen und hätten dann, glaube ich, auch die Sicherheit, Eltern einzuladen und mitzumachen und denen das Absolut. Konzept, das, ne, das darf ja gar nichts Kompliziertes sein und ist es gar nicht, muss es auch nicht.
Aber, das denke ich auch, denke ich auch. Es geht wirklich um eine Haltung und es geht darum, um diese Haltung auch mit einem Wissen zu untermauern. Ja? Also ich sage immer so, wenn dann Sätze für Erwachsene. Ja? Weil wenn ich weiß, dass das Verhalten von Menschen immer einen Sinn hat, wenn ich diesen Sinn auch lesen kann und wenn ich weiß, dass ein Kind Verbindung sucht, dann, Pünktchen, 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 dann kann ich ganz anders antworten. Ja, dann kann ich auf dieser tieferen Ebene antworten. Dann kann ich dem Kind sagen, Mensch, du ärgerst dich, ja, das ist ja total doof. Und dann kommen wir wieder und sagen, wir brauchen schnelle Lösung. Soll ich dir was holen? Möchtest du auch ein Bobbycar? Möchtest du, und dann muss man es sofort lösen. Es geht darum, einen Raum. Und ich glaube, das ist auch das Schwierige für Erzieher an dieser Stelle. Es geht darum, einen Raum für die Emotion, die da ist, zu schaffen und zu halten. Ja, und das, was wir machen, ist häufig, dass wir so bespiegeln. Ja, ich sehe, dass du traurig bist. So, und jetzt lass uns mal weiter zur Tagesordnung übergehen. So, oder wir lösen es schnell, ja. Und das ist, glaube ich, etwas, und da meine ich auch, dass die persönliche Entwicklung so wichtig ist, weil seine eigene Wut zu kennen, seine eigenen Ängste zu kennen, seinen eigenen Schmerz zu kennen, das ist sowas wie die eigene emotionale Landkarte. Das halte ich für absolute Voraussetzung für alle Erzieher und Erzieherinnen und auch für Lehrer und Lehrerinnen, die zu kennen. Und in meinen Ausbildungen, ja, die nicht nur ein Wochenende gehen, wird über eine ganze Zeit diese persönliche Entwicklung mit begleitet. Wir sprechen über unsere eigenen, da fließen auch Tränen. Ja? Und das ist aber nicht, in Anführungsstrichen, nicht schlimm, sondern das ist auch heilsam, ja? Auf sich zu gucken und auch zu schauen, wo sind eigentlich meine Verletzungen. Und weil es sehr wichtig ist, weil wir sonst in den Beziehungen, wenn dort diese Verletzungen in uns angerührt werden, und die Gefahr ist relativ groß, wenn wir mit Kindern arbeiten, ja, dass wir dann die Verletzungen werden aufgerissen und wir reagieren aus einem Schmerz heraus und verursachen dadurch wieder Verletzungen bei den kleinen Menschen. Und deswegen halte ich das für ganz, ganz wesentlich, ja.
Oh Mann, ja, das wäre schön, ne? Wenn vom Gesetzgeber schon, wenn es nicht in der Ausbildung ist, dann spätestens im laufenden Betrieb, dass man regelmäßig Einzelsupervision hat, ne?
Ja, oder auch Gruppensupervision, also auch Führung, ne? Auch Kita-Führung. Wie führe ich? Es geht ja eigentlich nur um Führung. Also Elternsein heißt ja auch, ich führe, ich begleite. Und so ist es in der Kita ja auch. Und also ich muss dir sagen, manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass es gar nicht gewollt ist. Also, dass es nicht gewollt ist, dass wir dieses Wissen, weil es ist ja, ich habe es mir ja nicht ausgedacht, ja, sondern es ist ja, also das, was wir hier beide besprechen, und du weißt ja auch vieles aus deiner Erfahrung und hast dich auch belesen und studiert und so. Also das sind ja Dinge, die sind ja frei zugänglich. Die haben wir ja nicht uns irgendwo jetzt erarbeitet in einem Land, wo keiner reinkommt, ja. Also das finde ich irgendwie immer wieder schade. Und es sind ja wichtige Erkenntnisse aus der Säuglingsforschung, aus der Bindungstheorie, aus der Entwicklungspsychologie, aus der Evolutionsbiologie. Wir haben aus der Hirnforschung ganz wesentliche Erkenntnisse. Oh, jetzt strahlt es hier schön rein, ja. Die Sonne scheint in Berlin. Also das sind so Sachen, die machen mich immer wieder so ein bisschen auch fassungslos an verschiedenen Stellen. Weil wenn wir das alles wissen, warum wenden wir das nicht an? Wir könnten eine Gesellschaft, ja, ich sage ja immer, wenn alle Kinder bindungs- und beziehungsorientiert aufwachsen dürften, dann würde es keine Kriege geben, weil wir alle satt sind in unseren eigenen emotionalen Grundbedürfnissen und weil wir gute Strategien gefunden haben, oh Gott, das sieht ja lustig aus, weil wir gute Strategien gefunden haben, unsere eigenen emotionalen Bedürfnisse zu erfüllen. Ja, und wenn wir das nicht gefunden haben, dann müssen wir Krieg machen, dann müssen wir das Schwert ziehen in Beziehungen und fangen an zu kämpfen und dann geht es um Machtkämpfe, das ist ja um nichts anderes, geht es ja, auch politisch ehrlich gesagt. Ja. Und auch diesen großen Bogen nochmal zu spannen.
Ja, nee, absolut, also sehe ich ganz genauso, dass das quasi so wie es jetzt läuft, dass das so der Grundstein ist, Dinge zu unterdrücken, ne, schnelle kleine Lösungen zu schaffen, damit sozusagen der Gesamtbetrieb nicht gestört wird. Ja. Aber eigentlich kommunizieren wir ja dann auch immer wieder, du bist nicht in Ordnung. Das war ja hier auch, ich glaube, bei dem einen Buch, ne, hatte ich aufgeschrieben, oder? Du bist okay, so wie du bist.
Ja.
Ne, und das, genau. Ich sag mal, das ist auch nochmal so eine Frage. Möglicherweise ist das auch nicht auflösbar, weil es so diese zwei Pole sind. Einerseits hat ja jedes Kind seine eigenen Bedürfnisse und auf der anderen Seite soll es Gemeinschaft geben und auch diese Verbindung und auch so das Gemeinsame, gerade auch in Kitas. Und das bringt mich nochmal kurz zu deinem Anfangsbeispiel, wo ja eine Lösungsidee war, auch mit den Kindern zu besprechen, ja, ist denn der Morgenkreis eigentlich überhaupt was, wo ihr Lust drauf habt? Ne? Weil warum, das ist, glaube ich, so die Vorstellung auch so, das ist so und das muss so und im Kinderkreis macht das so, wir machen das so bei uns im Kindergarten und da müssen die sich auch mal dran gewöhnen.
Ja.
Ne? Sozusagen ja. Dieses, und das ist ja so mein, ich sag mal, so kleines Forschungsziel auch mit diesem Kongress. Inwieweit kann da auch selbstbestimmen, also oder können Freiräume für Selbstbestimmung auch da schon ganz viel Druck rausnehmen aus ganz vielen Situationen, wie sie heutzutage noch sind, wo Kinder beschämt werden, du kannst hier nicht stille sitzen, du musst das auch mal lernen und so weiter, wenn die mehr Freiheiten hätten, wenn die sagen könnten, ja, wir haben hier unseren Morgenkreis und wer nicht dabei sein will, der muss nicht, aber der beschäftigt sich leise dahin in der Ecke oder irgendwie so, zum Beispiel.
Ja, also
oder wie
das ist so, ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin ein großer Freund von Beziehungsinseln. Und für mich sind zum Beispiel Essen oder auch eben dieser Morgenkreis, ja, sind eine große Chance für Beziehungen. Beziehungen zu stiften, Verbindungen zu stiften und es sich richtig schön zu machen. Ja, und das wird oft, also du hast recht, das ist oft eben so die Form, ja, dass diese Form, wir machen das so und ihr müsst euch da jetzt mal dran gewöhnen und die müssen still sitzen und die müssen mitmachen und so. Und also ich glaube, dass es wichtig ist, auch beim Essen oder auch beim Morgenkreis zu sagen, jeder ist wichtig. Jeder ist wichtig. Und wenn der Max nicht dabei sein kann, es ist ja schrecklich, das ist schade, wir vermissen dich. Ja, also das heißt, und es gibt keinen Grund für Kinder, wenn irgendwo etwas stattfindet, zu sagen, ach nö, mach lieber was anderes. Ja, es sei denn, keine Ahnung, man hat das Gefühl, endlich kann ich mal in Ruhe auf dem Bobbycar fahren. Ja, so dann vielleicht, ja. Aber eigentlich, ne, sind die Kinder ja auf Verbindung ausgelegt. Die wollen mitmachen. Das heißt, es geht letztlich auch, also das finde ich auch einen wichtigen Wert für uns. Ne? Also mir geht es nicht darum, dass wir alle zusammen essen auf Teufel komm raus, sondern mir geht es darum, dass wir gemeinsam die Zeit teilen und dass wir gemeinsam das Essen teilen, dass wir gemeinsam diesen Morgenkreis haben und da ist jeder Einzelne wichtig. Und wenn heute dann der Max krank ist oder wenn der Stefan sich geärgert hat, dann ist das Thema. Dann darf das Thema sein, weil der fehlt. Der fehlt oder dem geht's nicht gut. Ja, das sind so Sachen, das muss dann nicht das Hauptthema sein, aber ich finde so und das macht ja Gemeinschaft aus und auch Gruppe. Woran merken wir, dass wir eine Gruppe sind? Daran, dass jeder dazugehört, dass jeder wertvoll ist in dieser Gruppe, dass er einen Platz hat in der Gruppe. Das heißt, das Morgenkreis ist viel mehr als nur die Gestaltung eines Kreises mit einer Begrüßung zum Morgen und drei Liedern. Ja, das ist schön, wenn das sozusagen genutzt wird, ja, aber es geht eher darum, wie ist die Atmosphäre. Und da hast du recht, das könnte die Mitbestimmung und auch die Mitgestaltung könnte ein Punkt sein, wo die Kinder diese Zugehörigkeit und dieses Wertvollsein für diese Gemeinschaft eben spüren. Ja? Wer darf die Gitarre tragen? Wer darf helfen? Wer stellt den kleinen Tisch in die Mitte? Wer darf vielleicht die Kerze anzünden? Ja? Wer darf vielleicht heute anfangen zu erzählen, was am Wochenende war? Also das sind ja ganz spannende Sachen, die man sozusagen vergeben kann oder wo man sozusagen auch in Beziehung gehen kann mit den Kindern und vermitteln kann, du bist wertvoll. Genau du, dass du das jetzt erzählst. Wahnsinn, dass du erlebt hast. Ja. So, und das darum geht es, also diese Struktur letztlich zu füllen. Ja, und da den Kindern auch einen Platz einzuräumen und sie an dieser Stelle mitbestimmen oder auch eben, ich glaube, die Mitgestaltung ist an dieser Stelle fast noch wichtiger. Und die Mitbestimmung, ne, diese Autonomie, die du ansprichst, die finde ich zum Beispiel bei so Kleinigkeiten im Alltag wichtig. Ne? Gerade in der Kita ist es ja so, ne, dann sammeln wir sozusagen drei Kinder und nehmen uns dann die Praktikantin und sagen, jetzt gehen wir wickeln. So, mit der jetzt haben wir ordentlich was zu tun, jetzt gehen wir wickeln. So, ne, und dann ist die Gruppe betreut. So, dass aber vielleicht, dass man irgendwie an dieser Stelle ein bisschen Dynamik reinbringt, dass man sagt, willst du jetzt mit Wickeln kommen? Also, oder wie soll ich sagen, soll ich schon mal vorgehen zum Beispiel? Ja, die Kinder können ja auch oft schon laufen, wenn sie auch noch Windeln haben. Ja, soll ich schon mal vorgehen oder soll ich auf dich warten? Das ist ein kleiner Raum für eine Entscheidung innerhalb einer Gruppe, innerhalb einer festen Struktur. Ja, und dann kann das Kind für sich entscheiden, ach, ich mache das noch fertig oder ich komme nach. Wäre natürlich gut, wenn die Erzieherin dann eben auch guckt, ob das Kind nachkommt und nicht es dann vergisst, weil man so viel anderes hat. Ja, ich kenne das auch alles. Ja, genau, die Gefahr besteht. Ja, aber das sind so Kleinigkeiten, auch für Eltern im Alltag, wo man eben, wenn man zwei Dinge zur Auswahl gibt, das ist ja eine Form von Führung, ne, dass dann eben die Kinder auch an dieser Stelle eine Selbstwirksamkeit und eine Selbstgestaltung, Mitbestimmung auch erfahren. Und das ist ja das Wichtige auch.
Mhm. Das könnte ja vielleicht auch der Schlüssel sein, dass also ich hatte noch ein anderes Interview mit der Frau Günster-Schöning, die hat so gerade im Bereich Mitbestimmung relativ viel schon erlebt und gemacht, auch so im größeren Stil, dass die Kinder auch, was ich mitbestimmen können, was ich wie Räume gestalten werden oder so. Aber das ist auch nochmal ein guter Hinweis, dass man das natürlich auch im ganz Kleinen, in kleinen Minisequenzen im Alltag, kleine Entscheidungen
Ja.
zur Auswahl stellen kann.
Ja, und ich glaube, es ist auch so wichtig, dass es eher um Beziehungen geht. Also, weil, ne, ich finde auch Räume gestalten mit Kindern und so, das ist gar keine Frage, das macht Spaß und das ist auch eine wunderbare Sache, wenn Kinder das machen können. Ich habe nur oft das Gefühl, dass wir eben dann denken, und ich sage jetzt mal so unter dem Deckmäntelchen Mitbestimmung, dann haben wir das sozusagen, die Kinder haben das mitbestimmt, die haben das mitgestaltet und so weiter. Trotzdem, die sind ja noch sehr klein, die Kinder. Das heißt, die haben noch nicht die Möglichkeit der Kognition, der Antizipation, der Bilder, die wir haben. Wenn wir jetzt sagen, wir gestalten einen Raum schön, haben wir sofort bestimmte Bilder im Kopf, dass wir da ein Kissen hinmachen, dass wir da eine Kuschelecke haben und so weiter. Und wir haben auch etwas Fertiges im Kopf dann, ja, oder zumindest einen Plan. Und das haben ja Kinder gar nicht. Das heißt, ob wir jetzt den Raum gemeinsam gestalten oder ob wir uns gemeinsam hinsetzen, den Morgenkreis machen und dabei es uns besonders schön machen, ja, das ist eigentlich egal. Also, ne, wenn wir einen Raum gestalten mit den Kindern und die Stimmung ist schlecht, dann bringt es auch alles nichts. Ja, also das heißt, es geht eher darum, so wie tun wir das, was wir tun? Wie gestalten wir den Morgenkreis? Wie gestalten wir gemeinsam unsere Räume? Wie füllen wir die Zeit aus, die wir miteinander haben? Darum geht's. Und da tragen aus meiner Sicht eben die Erwachsenen uneingeschränkt die Verantwortung für.
Aber das ist auch nochmal ein ganz guter Impuls, so dieses Thema, dass du sagst, so Beziehungsinseln findest du schon wichtig, wie zum Beispiel den Morgenkreis, und dass man dann guckt, dass es schön, also dass man es schön macht, ne,
Bitte.
dass man sich schön macht, dass es sozusagen nicht so ein Abspulen von, ja, das muss jetzt und ja, das kriegen wir jetzt irgendwie rum und wir haben ja unser Ritual, aber dass man das zum Beispiel immer mal zur Disposition stellt und sagt, ist das so in Ordnung oder soll man noch was dazu nehmen oder?
Ja, absolut. Und weißt du, und dazu gehört es eben auch, dass du dich reflektierst. Weil meistens, wenn du Dinge abspulst, bist du eigentlich gar nicht mehr in der Situation. Du bist nicht mehr in Beziehung, du bist nicht in Verbindung mit dir selbst, du bist nicht in Verbindung mit den Kindern. So. Und das missbraucht es einfach manchmal, an bestimmten Stellen auch regelmäßig immer wieder sich rauszunehmen aus diesen Prozessen und oben drüber zu fliegen, zu gucken, macht es noch Sinn? Ist es überhaupt das, was wir wollen? Ist es eine schöne Situation? Mensch, der Max, der weint immer nur. Was ist denn los mit dem? Wer bringt den denn? Wer ist denn da? Ja, jetzt ist die Gabi schon seit 3 Wochen im Urlaub. Ja, da müssen wir noch mal gucken. Ja, wie kann der denn ein gutes Entree hier in seinen Kindergartentag haben? Das ist ja für die Kinder eine Wahnsinnsarbeit, auch dahin zu gehen und so lange auch zu bleiben. Ja? Also deswegen an dieser Stelle finde ich es einfach echt wichtig, dass auch Erzieher die Möglichkeit haben, sich auszutauschen, neue Impulse zu bekommen, auch eine Bestärkung zu bekommen. Also ich gehe immer total gestärkt aus meiner Supervision raus und denke, ich fühle mich wieder total, wie soll ich sagen, strukturiert, ja, weil manchmal fällt man dann raus und wir wickeln uns ja auch, wir verwickeln uns in Beziehungen und dann muss man sich auch wieder entwickeln sozusagen, ja, und dieses Entwickeln, um dann auch wieder neu und frisch in den Tag gehen zu können, in die Beziehungen reinzugehen, den Max, über den man sich vielleicht geärgert hat, der was angetriggert hat in einem, dass man den am nächsten Morgen auch wieder fröhlich begrüßen kann und sagen, schön, dass du da bist, ja, und nicht die Augen rollt und denkt, oh, der schon wieder.
Ja, nicht einfach.
Nicht einfach.
Jeder Erzieher
Ja.
kennt da seine Leute, die ihn
Ja.
besonders triggern.
Ja, aber sehr, sehr spannend. Also ich finde es auch eine sehr, sehr spannende Arbeit. Und ich habe ja auch mal im Kindergarten gearbeitet und habe mich da sozusagen auch ein bisschen rausentwickelt. Ja. Aber wie gesagt, ich schätze diese Arbeit sehr. Ich finde, das ist eine wundervolle Arbeit. Und ich würde mir wünschen, dass auch jede Einrichtung, ob staatlich oder privat, sozusagen für sich einsteht und bestimmte Dinge auch einfach nicht mitmacht. Ja, ich sage immer, gründet Kitas, bitte. Gründet eigene Kitas und schafft euch die Rahmenbedingungen, die ihr braucht, um gut arbeiten zu können, um es euch schön zu machen mit den Kindern. Das ist eigentlich der Sinn des Lebens, es sich schön zu machen auf dieser Welt.
Das ist ein schönes, fast Schlusswort, aber vielleicht
Ja.
Vielleicht hast du ja noch was, was dir so bei dem Thema auf dem Herzen liegt oder wo du sagst, das wäre mir noch mal so eine Botschaft. Das war natürlich jetzt schon eine tolle Botschaft, ne? Macht es euch schön. Und
Ja.
dann fühlen sich auch so, dass sich jeder wohlfühlt.
Ja, und genau. Und ich glaube, was ich noch sagen kann, ist einfach auch weil wir auch mit Verbindung angefangen haben. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass sich Erzieher und Eltern, also dass sie sich verbinden und dass sie gemeinsam gucken, wie kann es ein guter Ort sein? Also was kann jeder selbst, welchen Anteil kann jeder Erwachsene an seiner Stelle, in seiner Position dafür leisten, damit es dem Kind so gut wie möglich geht. Und dabei auch zu verstehen, dass es ein dynamischer Prozess ist. Kinder gehen manchmal sehr gerne in die Kita und dann gibt es auch wieder Zeiten, wo die Kinder weniger gerne gehen. Da muss sich keine Erzieherin angegriffen fühlen, sondern da ist es dann wichtig zu gucken, macht ein Zuhause-Tag Sinn oder woran könnte es liegen? Ja, manchmal sind die Tage einfach sehr lang im Winter. Ne? Man geht sehr früh, es ist dunkel und man kommt wieder und es ist auch schon wieder dunkel und wir haben Stress im Job. Also, dass wir immer wieder achtsam mit diesen Prozessen sind und uns klar machen, dass die Kinder keine kleinen Manager sind, sondern dass sie an einen Ort gehen dürfen, wo sie einfach sein dürfen, so wie sie sind, begleitet werden, eine Klarheit haben, Ansprechpartner haben, ja, so dass sie dort wachsen dürfen. Ne? Also ich bin ja auch ein Freund von Kindergärtnern. So, und ich finde dieses
Ja.
Bild viel, viel schöner als das
Ja.
Erzieher. Ja.
Absolut.
Also das würde ich mir wünschen, dass wir einen schönen Ort schaffen für Kinder, wo sie sich wohlfühlen können und wo sie in ihren Entwicklungsstufen begleitet werden. Und ja, wie du es auch gesagt hast, dass wir den Schatz der Kinder erkennen und sie dort an dieser Stelle wachsen dürfen.
Ein sehr schönes Schlusswort. Wenn jetzt, du arbeitest ja auch mit Erziehern natürlich in Berlin, aber wenn jetzt jemand sagt, irgendwie, das war gerade schon mit diesem Modell und so weiter, da will ich mehr erfahren und vielleicht, das irgendwas von, das klang so ein bisschen wie so eine kleine Ausbildung
Ja,
davon.
also genau. Es gibt bei mir zwei Möglichkeiten der Ausbildung. Das eine ist die Ausbildung zum Kursleiter, Kinder besser verstehen, Kursleiter. Am Schluss ist man dann Familienbegleiter oder Begleiterin. Und da gibt es zwei Module im Augenblick, nämlich das Modul des Kleinkind. Da reden wir ganz viel über Autonomiephase, machen auch ehrlich gesagt ganz viele Erzieher, die das dann auch integrieren in ihre Arbeit. Und das zweite Modul ist das Schulkindmodul. Also geht beides immer in der zweiten Jahreshälfte los und nächstes Jahr im März gibt es auch nochmal KBV 1. Ich nenne es immer KBV. Und das Ziel ist dann, dass man also A, natürlich eine unglaubliche eigene Entwicklung plus Wissen und die Möglichkeit hat, sich selbst zu reflektieren und Wissen zu bekommen über diese Entwicklungsphase und das Ganze aber dann eben auch als Kursleiter weiterzugeben. Entweder in dem Bereich, in dem man schon tätig ist, also Erzieher oder Hebammen oder sowas, oder auch als Eltern, als Einstieg in diesen Bereich. Ja, du hast vorhin auch gesagt, so Quereinstieg. Ja, ich glaube eben fest daran, dass Eltern die Experten für ihr Kind und unter anderem dann eben auch für bestimmte Situationen, für bestimmte Erfahrungen einfach sind, die wir mit Kindern haben. Und deswegen gebe ich da ja, auch gerne, gerne, gerne das Wissen an Eltern weiter und sage, nutzt diese Kompetenz, die ihr habt in euren Kursen und gebt eine Möglichkeit zum Austausch und das Wissen weiterzugeben um Bindung und Beziehung. Und das zweite ist dann eine Ausbildung zum bindungs- und beziehungsorientierten Eltern- und Familienberater. Das ist eine Ausbildung, die geht über 1,5 Jahre und findet alles auch viel online statt. Und eben auch mit Praxiswochenenden, wo wir dann das Gelernte, was wir über die Theorie so ähnlich jetzt wie hier in dem Seminarraum hier dann auch nochmal vertiefen, auch eigene Erfahrungen machen nochmal. Viel Selbsterfahrung ist auch dabei mit dem Ziel, dass es dann möglichst viele Eltern- und Familienberater, bindungs- und beziehungsorientiert nach Katja Saalfrank sozusagen gibt. Und die arbeiten können in ihrer Praxis. Und wir haben jetzt gerade den dritten Lehrgang abgeschlossen. Der nächste startet im September. Und wer Lust hat, kann sich informieren. Und es gibt eine Seite, wo auch diejenigen, die jetzt sagen, ich will für keine Ausbildung machen, aber ich möchte vielleicht einen Kurs besuchen oder ich möchte einfach auch mal eine Beratung haben. Und das muss jetzt gar nicht bei Katja sein. Kinderbesserverstehen.net. Da sind alle Kursleiter und auch alle bindungs- und beziehungsorientierten Eltern- und Familienberater aufgelistet. Und da kann man gerne auch gucken, wer ist in meiner Nähe. Und sich eine Beratung oder einen Kurs buchen.
Ah, sehr gut. Und wenn man das bei direkt bei dir machen will, findet man das auf deiner Seite?
Findet man auf meiner Seite.
Die schreibe ich ja unten noch drunter hier unter das
Genau,
Video.
genau. Also ich habe zwei Seiten. Einmal kann man ein bisschen was lesen über mich und über die Ausbildungen. Und dann gibt es noch eine Seite, wo direkt der Kalender drin ist, familiensprechstunde-saalfrank.de. Da kann man sich auch einbuchen für Termine, gerne auch Supervision. Und ich mache ganz viel online auch. Also diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich glaube, ich mache so 60% Online-Beratung und 40% dann eben auch in Berlin. Und viele machen beides. Die kommen dann erst über Video und dann sagen sie, ach, jetzt besuche ich mal Berlin und komme hier in die Praxis. Also das ist beides möglich. Und was es auch noch gibt, ist, dass ich ja den Podcast habe. Also er ist komplett kostenfrei. Familienrat mit Katja Saalfrank. Kann man sich überall runterladen, ist auch von meiner Homepage zu sehen. Da immer wieder auch sich weiter in diesen Themen zu bewegen, das ist, finde ich, eine ganz gute Möglichkeit. Und es gibt die Familienwerkstatt, Kinder besser verstehen, auch auf meiner Seite zu sehen. Das ist ein Angebot, wo wir das ganze Jahr über gemeinsam verbunden sind. Und alle 2 Wochen gibt es eine offene Elternsprechstunde, ein Seminar, wo wir uns über diese Themen austauschen und wo ich mittlerweile jetzt über 100 Familien begleite über das ganze Jahr. Kann man sich auch informieren. Also eigentlich für jeden was dabei.
Das klang genau. Und wie gesagt, das kommt alles noch unten drunter, dass man das nicht lange suchen muss hier unter das Video.
Sehr schön. Super.
Jawohl, dann danke ich dir sehr herzlich. Es war
Gerne, sehr, sehr gerne.
sehr aufschlussreich und ich hoffe auch alle anderen, jeder nimmt ja was anderes mit, jeder konnte was für sich
Das hoffe
mitnehmen.
ich auch. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.